Psalm 14. Wir machen jetzt Psalm 14 und 15. Passt irgendwie zusammen. Mal gucken, ob ich jetzt reden kann. Irgendwie ist meine Lippe gerade taub. Der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Ja, sie handeln verderblich. Und abscheulich ist ihr Tun, da ist keiner, der Gutes tut. Der Herr, der schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Aber sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Jetzt könnte man denken, hier geht es um die Heiden. Ne? So ein, oder um Gläubige, die weggucken von Gott, ne, und auf sich gucken. So, aber Paulus war so freundlich, uns das aufzuschreiben, so, worum es hier wirklich geht. Und hier geht es um alle Menschen, ohne Ausnahmen. Auch die, die von neuem geboren sind. Also wir. Lass uns mal Römer 3 aufschlagen. Da wird der Psalm ja zitiert und auch erklärt, was Gott hier meint. So, Römer 3. Vers 9. Wie nun? Haben wir etwas voraus? Nee, ganz und gar nicht, denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als auch Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Also Gottes Volk und die Heiden. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahnen. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und unter aller Welt vor Gott schuldig sei. Ja? Und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil aus Werken das Gesetz kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist. Ihn hat Gott zum Sündenopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Und als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Wo bleibt denn nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Oder ist Gott nur ein Gott der Juden und nicht auch der Heiden? Ja, freilich, auch der Heiden. Denn es ist ja ein und derselbe Gott, der die Beschnittenen aus Glauben und die Unbeschnittenen durch den Glauben rechtfertigt. Heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei fern. Vielmehr bestätigen wir das Gesetz. Also Paulus nimmt hier Psalm 14, um zu sagen, alle sind schuldig. An anderer Stelle sagt er, in unseren Herzen wohnt nichts Gutes, bis Gott reinkommt. So. Aber wir können aus uns heraus, auch wenn wir das denken, können wir nichts Gutes verbringen. Das heißt nicht, dass wir nur böse Sachen tun, ne, und nicht das Gute uns wünschen, aber Nichts, was dauerhaft gerecht ist. Paulus sagt an anderer Stelle, dass er zu allem fähig ist, wenn Gott ihn nicht zurückhält, wenn er sich nicht ausstreckt und in Gott lebt, weil sein Herz so böse ist. Und das ist eben das Besondere. Zu Davids Zeit war es noch nicht möglich, einfach zu Jesus zu gehen, zu sagen, komm in mein Leben, und dann ist man erfüllt mit dem Heiligen Geist, ne, und hat Gemeinschaft mit Gott. Damals gab es nur den Menschen. Und ja, da waren gottesfürchtige Menschen dabei, so wie David oder so, aber sie konnten nur Gutes tun, wenn Gott es wollte. Und das ist eben der Punkt, wir Menschen, wir müssen erkennen, dass wir nicht gerecht sind. Und so sehr ich mich auch sehne danach, gerecht zu sein, und so sehr ich auch nach Gott frage und Gott suche, ne, so sehe ich doch auch diesen Menschen, der hier beschrieben ist, ne, der an gleicher Stelle auch da sitzt, der nicht nach Gott fragt, der Gott nicht sucht, sondern der, wenn es sein muss, auch Ungerechtigkeit liebt. Vers 4 in Psalm 14. Haben denn die Übeltäter keine Einsicht, die mein Volk verschlingen, als essen sie Brot? Den Herrn rufen sie nicht an. Dann erschrecken sie furchtbar, weil Gott bei dem Geschlecht der Gerechten ist. Wollt ihr das Vorhaben des Elenden zuschande machen, obwohl der Herr seine Zuflucht ist? Ach, dass aus Zion die Rettung für Israel käme, wenn der Herr das Geschick seines Volkes wendet. Dann wird Jakob sich freuen und Israel fröhlich sein. David sieht die Menschen, die ohne Gott sind und die nicht nach ihm fragen und die nicht suchen, sondern leben, wie sie wollen. Und er sieht sie an und sagt, auch wenn sie vom Kopf her vielleicht klug sind, sind sie Narren, sind dumm. So ein Mensch, der sagt, Gott gibt's nicht, ein Mensch, der sich entscheidet, ohne Gott zu sein, ist dumm. Töricht. Weil, wenn du Römer 1 liest, haben wir heute nicht die Zeit, oder ich nehme sie mir jetzt nicht, könnte zu Hause machen, da steht doch, dass kein Mensch sich entschuldigen kann vor Gott und sagen kann, du hast mir nichts gesagt. Weil jeder Mensch schon an der Schöpfung erkennt, dass es einen Gott gibt. Und du siehst ja, egal welche Stämme, egal wie abgeschieden von irgendeiner Zivilisation, es gibt immer einen Glaube an was Höheren. Du guckst dir alles an und du sagst nur, wow. Du guckst in den Himmel, siehst die weiten Sterne und denkst nur, wow. Du siehst überall in jeder Schöpfung, die du dir anguckst, eine Handschrift von einem Künstler. Alles riecht und alles sieht aus nach Gottes Seele, nach seinem Herzen. Er sagt so, ja, sie glauben nicht an Gott, ne? Aber guck dir das an, wie sicher und wie beschützt wir sind, in Vers 5. Die gegen die Gerechten, gegen die Gott angehören, kämpfen, die erschrecken nur furchtbar. Dann erschrecken sie furchtbar, weil Gott bei dem Geschlecht der Gerechten ist. Gott ist bei uns. Und ich finde es so schön zu wissen, dass Gott da ist. Und egal, wer auf mich zustürmt oder was auf mich zustürmt, ich weiß, mein Gott ist bei mir, weil ich bin gerecht. Nicht ich bin gerecht, aber der, dessen Namen ich trage. Der ist gerecht. Wollt ihr das Vorhaben des Elenden zuschande machen, obwohl der Herr seine Zuflucht ist? Das ist unmöglich. Und das ist eben der Punkt. Wir müssen uns daran erinnern, dass immer wieder dass wir die Elenden sind. Dass wir die ohne Gott sind. Dass wir die Schuldvollen sind. Dass die Sünder. Dass auch wenn wir uns nett und höflich fühlen, wir es nicht sind in Gottes Augen. Weil er guckt ganz anders und wägt ganz anders Gerechtigkeit ab, als wir das tun. Wenn wir gerecht sind von uns raus oder nett, dann oft aus selbstsüchtigen Motiven. Aber wir nicht, weil wir haben Jesus angezogen. Und wir wissen, ja, ich bin elend. Ich kann es nicht. Ich weiß, dass ich böse bin. Ich weiß, dass ich nicht so bin wie du. Ich bin nicht gerecht. Und wenn wir beten, dann müssen wir in Demut kommen vor Gott und müssen sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig. In Lukas 18 kennt ihr alle, ne, was Jesus sagt. Da ist dieser Zöllner und da ist dieser Reiche, ne, dieser Pharisäer, diese Gerechte, Selbstgerechte. Und dieser Ungerechte. Und der Ungerechte steht da und der sagt, ich bin elend, ich bin arm, sei mir Sünder gnädig. Was habe ich für ein Recht zu erwarten, dass du mir hilfst? Aber ich kann nur kommen, auf die Knie fallen und sagen, sei mir gnädig. Weil ich weiß, wer ich bin. Und ich weiß, was ich bin. Und ich weiß, was ich wäre ohne dich. Und das ist der andere, der sagt, zum Glück bin ich nicht so wie der. Zum Glück bin ich nicht so wie die Heiden. Ne? Zum Glück bin ich besser. So. Und Jesus guckt ihn an und sagt, du stinkst. So. Du stinkst mir. Ach, dass aus Zion Rettung für Israel käme. Und ich beneide David nicht, weil er ist in einer Zeit, wo er auf seinen Messias noch wartet. Und er sagt so, wie lange noch her? Wann kommt Rettung? Und er wartet auf Jesus. Er wartet mit Inbrunst auf seinen Messias, mehr als alle Pharisäer damals, zu Jesus-Zeiten. Er sitzt da und er wartet inbrünstig, dass sein Retter kommt und das macht, was er versprochen hat. Gerechtigkeit bringt, neue Herzen bringt. Ne? So wie da ein Prophet gesagt hat, fleischernde Herzen. Ne? Wo Gott, sein Gott, ist ganz lebendig und klar. Also wo er das Gesetz aufs Herz schreibt und wo man Gemeinschaften mit Gott hat und wieder hören kann. Wo der Friedensstifter kommt, der alle Menschen wieder zusammenbringt zum Schöpfer hin. Ne? So. Und David sitzt hier und er guckt sich an und er guckt die Welt an und er sagt, wann kommt Rettung? Ne? Und wir haben das schon geschafft. So. Wir haben unseren Retter. Wir wissen, Jesus ist gekommen. So. Wir sind gerecht gemacht in ihm. Wir haben Frieden mit Gott. Wir können mit ihm zusammen sein, wann wir wollen. Wir haben seine Gerechtigkeit. Wir werden verändert in seinem Bild. So, wir sind selbst ihm gleich geworden. Und werden immer mehr ihm gleicher gemacht. Ne? So, und das ist so herrlich. Und jetzt sitzen wir hier und wir warten auf die nächste Verheißung. Oder wir schreien, Herr, komme. Ne? Erfüll doch diese Verheißung, wie du hier die Verheißung erfüllt hast. So, komm und mach, bring Gerechtigkeit. Komm und mach alles neu. Ne? Und wer als Kind Gottes nicht da sitzt und auf seinen Herrn wartet mit Inbrunst und sich wirklich sehnt danach, dass endlich die Ungerechtigkeit weg ist und nach Hause kommt, der hat was ganz Wichtiges noch nicht begriffen. Ja. Wir müssen uns das bewusst machen und ich muss mir das selber immer wieder bewusst machen, Herr, komm, Herr, hol mich hier raus, ich bin hier nicht zu Hause, ich reiß mich raus aus diesem ganzen Alltag, ich möchte endlich weg von diesem alten Ich, ich möchte endlich so sein wie du. Frieden haben, gerecht sein, so einfach Ruhe haben. So. Ich möchte dieses ganze Elend nicht mehr sehen. Bitte komm und bring nach Hause deine Kinder her. Komm her. Wenn der Herr das Geschick seines Volkes wendet, wird Jakob sich freuen und Israel fröhlich sein. Und ich lese das und David denkt so, ja, wenn der Messias kommt, dann wird Gottes Volk fröhlich sein. Wenn der Messias kommt und sein Volk erlöst hat, so dann wird da Freude sein im Haus Gottes. Und du siehst ja, 2000 Jahre ist jetzt schon her. Und wir sind die, die mit drin stehen im Gottes Volk und eingefropft sind. Und dann gucke ich mich an, ich denke so, ja David, hast du dir schön vorgestellt, aber leider ist gar nicht so. Weil ich schaue mich an, wie oft ich das Gegenteil bin von fröhlich. So, wie oft ich mich nicht freue. Sondern wie ich jammere immer noch und nur an mich denke, wie ich nur am Heulen bin, mich selbst bemitleide und Mitleid haben möchte von anderen. Wie ich lieber faul sein möchte, als mich zu freuen in dieser Kraft und dieser Gnade, die Gott schenkt. Wir können uns freuen. Und Psalm 15 ist jetzt so eine die andere Seite davon. Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Und hier geht es um den Berg Zion und das Zelt, die Stiftshütte. Und er fragt so, wer darf weilen? Wer darf bei dir sein? Mit dir zusammen in deinem Haus Gemeinschaft haben? Wer darf das? Wer darf weilen? Und weilen ist so ein Begriff für mich, wenn ich das lese, so von abhängen, Ruhe, einfach ruhen, einfach da sein und da bleiben, ganz entspannt. Ne? So, einfach mich hinlegen und und Zeit verbringen. In seinem Zelt. So ein, wer darf ruhig mit dir zusammen sein? Wer darf das? So ein, wer darf wohnen? Und das Wohnen ist nicht, ist noch mehr als dieses Verweilen, sondern das Wohnen bedeutet, du bleibst dort. Das ist dein Zuhause. Da ist dein Herz. Da ist dein, deine Familie, deine Liebe, dein Leben, dein Alles. Da ist deine Sicherheit. Da ist dein Rückzugsort. Ne? Wenn du Ruhe brauchst. Zuhause. Das ist der Ort, wo du ankommst. Der Ort, wo du bist. Da, wo du dich hinsetzt, Tür zumachst und du bist da. Und wenn du dich noch so einsam fühlst, zu Hause, ist es am schönsten. Ja. So, und du, wenn du nicht zu Hause bist und lang unterwegs bist, dann sehnst du dich nur nach zu Hause. Ja. Und das ist so. Und David sitzt da und er denkt so nach. So, wenn alle ungerecht sind, so, und wenn nichts Gutes ist in den Menschen, so, wenn du die Erde durchwanderst und den Gerechten suchst, der dir wirklich nachfolgt und wirklich in deiner Gerechtigkeit ist, so, der wirklich nach dir fragt aus tiefstem Herzen und Seele, so, wenn da wirklich gar keiner ist, so, wer darf denn überhaupt bei dir wohnen? Wer darf denn überhaupt bei dir ruhen? Wer ist denn überhaupt fähig, mit dir Gemeinschaft zu haben? Und ich musste an 2. Mose denken, 2. Mose 19. Da steht, hat man schon durchgenommen, Gott führt sein Volk zum Berg Sinai, ja, und er sagt zu Mose, das Volk bleibt unten und macht eine Grenze. So, und das Volk darf nicht den Berg berühren, auch das Vieh nicht, sonst sind sie tot. Ja, so, und das machen sie so und auf einmal passiert es halt, dass Gott auf die Erde sichtbar und hörbar kommt, ne, in einer Wolke mit Donner und Erdbeben und der Berg, da kommt Feuer und das Volk hört seine Stimme, so ein wie große Donner, ne? Und das Volk fesselt sich an die Brust und sagt nur, oh wehe, Mose, red du mit Gott, so, ne? Wer kann da widerstehen? Wer kann vor diesem Gott bestehen, so, ne? Wir halten es nicht aus, seine Macht, seine Größe, Majestät. Ne? Nicht nur die Erde bebt, sondern auch ihre Herzen zittern und beben, ne? Und sie merken, wir sind nicht bereit, nicht fähig, mit diesem Gott Gemeinschaft zu haben, ne? Und genauso ist es auch. So. David, wenn er betet wirklich zu Gott. Er schaut auf ihn rauf und schaut nicht auf ihn hinab oder guckt auch nicht ebenbürtig, sondern in David seinen Gebeten, in seiner Gemeinschaft mit Gott, du siehst nur, wie er aufschaut und wie er ängstlich und demütig vor seinen Gott kommt. Wie er sagt, du bist der Allmächtige und wer ist dir gleich? So, wer bin ich, dass ich mich überhebe über dich? So. Ne? Alle Männer Gottes in der Bibel, wenn sie siehst, so wie Hiob, so, die sagen, sollte ich reden mit meinem Gott, sollte ich ihm widersprechen? Was hätte ich schon zu sagen? Sollte ich Gericht halten mit ihm? So, sollte ich ihn zurechtweisen oder ihn verbessern? Wer bin ich denn? Ne? So, also wir reden mit einem großen Gott. So. Und er macht, was er will, auf uns das passt oder nicht. Ne? Und doch ist da die andere Seite, ne? Dadurch, dass wir glauben und an der Hoffnung festhalten, ist so ein persönlicher und naher Gott. So mächtig und so gewaltig und so groß er auch ist, genauso sanft und mild und gütig ist er auch. Er nennt sich selbst Vater und uns Kinder. Er nennt uns Freunde, nennt uns Braut, er nennt uns sein Eigen. Und das ist eben so ein Respekt ist super wichtig. Auch wenn er uns so persönlich und so nah ist. Und wer darf nur weilen in seinem Zelt und wer darf wohnen mit diesem heiligen Gott? Mit diesem mächtigen Gott? Niemand. Außer Jesus. Und die, die Jesus Gerechtigkeit angenommen haben. Weil wir sind Sünde. Und uns ist nichts Gutes. Ja, wer darf? Vers 2. Wer in Unschuld wandelt. Und in Unschuld wandeln, hab heute drüber nachgedacht, okay, was heißt das, in Unschuld wandeln? Für mich ist es, wenn ich wirklich zu 100%, ne, in Unschuld wandle, so, dann könnte ich ohne Schuld, ohne schlechtes Gewissen euch jede Sekunde meines Tages erzählen. Jeden einzelnen Gedanken, den ich habe, ohne mich zu schämen. Jede einzelne Tat. Ich könnte jede Sekunde von meinem Leben aufdecken und euch zeigen. Und ich gucke mir das an und ich denke so, nee, das kann ich nicht. Würde ich jeden Gedanken und jede Tat, ich kann, das verschweige ich lieber. Ne? Bei manchen Gedanken denke ich, hoffentlich hat Gott nicht gehört. So, ne? Und da muss ich mich schämen. Ne? Ich bin das nicht. Ich kann nicht zu 100% in Unschuld wandeln. Aber bei Gott kann nur der wohnen, der in Unschuld wandelt. Und zwar komplett ohne Sünde. Komplett 100%. Wer darf noch bei ihm wohnen, mit ihm Zeit verbringen? Der, der Gerechtigkeit übt. Und dieses Übt ist nicht ein Üben, sondern ein Ausüben. Der, der immer in Gottes Willen, immer in Gerechtigkeit, immer in Treue, immer in Wahrheit alles tut. Nicht, weil er sich bemüht, sondern weil er so ist. Jetzt gucke ich mein Leben an und ich denke so, nee, da kann ich nicht sagen, dass ich das zu 100% schaffe. Ne? Wenn ich mich bemühe, schaffe ich es vielleicht, ich weiß nicht. Ne? Aber selbst die Bemühungen, die ich habe, so, die hören nach ein, zwei Wochen auf, da werde ich müde, mich zu bemühen. Ne? So, das schaffe ich nicht zu 100%. Unmöglich. Das schaffe ich noch nicht mal zu 50% wahrscheinlich, ich weiß es nicht. So. Also es kann nur jemand sein, der immer gerecht handelt und denkt. Und die Wahrheit redet von Herzen. Und da habe ich auch drüber nachgedacht, was heißt das? Die Wahrheit zu sagen ist leicht. Und die Wahrheit zu reden ist auch leicht. Aus dem Kopf her. Vom Kopf her fällt es mir leicht, das Richtige zu sagen. Auch vom Herzen ist nochmal was ganz anderes. Das heißt, dass ich so fest davon überzeugt bin, dass es ein Teil von mir ist. Dass ich nicht nachdenken muss, es kommt einfach so raus. Dass ich immer zur Wahrheit stehe, weil mein Herz die Wahrheit ist. Und da muss ich sagen, nein, das trifft bei mir auch nicht zu. Zu 100%. Weil oft ist es so, dass ich mich anders fühle als das, was ich sage. Oft ist es so, dass ich die Wahrheit sage, weil es in meinem Kopf, ich weiß, was Gott will, aber im Inneren, ich auch weiß, ich kann es nicht tun. Ich mache es gerade nicht so. Zum Beispiel, wenn Gott sagt, liebe deinen Feind, und da ist ein Mensch in meinem Leben, der fies ist zu mir und mir wehtut, ich verletzt bin innerlich, ne? Dann komme ich, sehe ich ihn zwar und ich bin wahrhaftig vor ihm, ne? Und über das Aus, nach außen hin, was Gott mich lehrt, aber in meinem Inneren denke ich ganz anders und fühle ganz anders, als das, was man nach außen sieht. Macht das Sinn? Naja, gut. Zum Beispiel meine Frau. Ich weiß, dass ich ihr zuhören muss, dass das wichtig ist. Ja? Bei jedem Wort dran zu bleiben, um zu verstehen, wie sie fühlt und wie sie denkt. Ne? Und oft tue ich das auch, ne? Obwohl ich innerlich am liebsten was anderes machen will oder wegrennen will. Ne? Macht wahrscheinlich auch keinen Sinn. Ist egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Die Wahrheit zu reden, nicht nur vom Kopf her, sondern vom Herzen. Und da kommen wir schon zum nächsten. Was im Herzen ist, sagt Jesus, das kommt raus. Ne? Das kommt aus dem Mund raus. Wer keine Verleumdung herumträgt auf seiner Zunge. Das, was in unserem Herzen ist, das wird doch früher oder später irgendwie rauskommen. Ne? Und ich merke das, dass dieses Verleumden, dieses Schlechtreden über jemand anderen, ne? Das kann man christlich einpacken, natürlich. Komm, lass uns beten für denjenigen oder für diejenige. Ne? Dieses Tratschen, guck mal, wie die sich anzieht. Oder dieses es gibt doch so viele Sachen, oder wo, guck mal, die Gemeinde oder der oder die oder was die schon mal gesagt haben oder gemacht haben, ne? Und dann, wo man schlecht über jemanden redet, ne? So. Wo man was sagt, was man vor der Person nie so sagen würde, ne? So. Habe ich schon gemacht. Auch da kann ich nur sagen, nee, ich kann nicht sagen, dass ich zu 100% das schaffe. Wer seinen Nächsten nichts Böses tut, wer immer den anderen das Gute tut, allen Menschen. Und auch da kann ich sagen, nee, da fehle ich total. Auch da kann ich nicht hundertprozentig sagen, dass ich meinen Nächsten immer das Gute tue. Weil das kann auch sein, dass ich zu jemandem gehe, meine bequeme Privatsphäre verlasse, um zu jemandem zu gehen, ne, und zu sagen, okay, ich weiß, du brauchst die Hilfe, komm, ich helfe dir jetzt. Du siehst so traurig aus, komm, ich rede mal mit dir, was ist denn los? Dass man sich selber aufgibt und jemandem dient, was von sich gibt. Ich kann nicht sagen, dass ich zu 100% meinem Nächsten nichts Böses tue. Und wenn ich ihm aber das Gute wegnehme, was ich ihm geben soll, laut Gott, nach dem Gesetz der Liebe, dann tue ich ihm Böses. Es geht nicht unbedingt nur darum, dass man fies ist zu jemandem oder was Schlechtes macht oder was klaut. Nee, es ist auch Diebstahl, wenn ich euch nicht dienen würde. Und seinen Nachbarn nicht schmäht. Die Nachbarn, das sind nicht die Nachbarn von nebenan, sondern das ist die Familie, das sind die Freunde, das ist die Gemeinde, sind die Personen, die dir nahestehen, die in einem näheren Umkreis sind. Ne? Und die soll man nicht schmähen, sondern man soll Kontakte knüpfen, man soll sich ausgießen und Licht sein, dorthin gehen und sich selbst opfern, sich geben. Ne? So wie Jesus sich seiner Braut gibt. Und auch da kann ich sagen, da fehle ich. Das ist wahrscheinlich eine meiner größten Schwächen mit, soziale Kontakte knüpfen. Weil ich mich gern zurückziehe und für mich bin und mir zu viele Menschen und zu viel Blabla zu viel ist. Da werde ich müde und dann werde ich schlecht gelaunt. Also bleibe ich lieber weg von Partys oder so. Aber das ist nun mal ein Auftrag von Gott, Das ist nun mal das, was zu dem neuen Leben mit dazugehört, Nicht zu schmähen, nicht sich zurückzuziehen, sondern sich selbst hinzugeben. Genauso wie wir als Gemeinde uns zu 100% uns hingeben müssen, uns dienen müssen, uns die Füße waschen, uns kleiner machen, damit der andere erhoben wird, ne? Uns aufopfern müssen, uns öffnen müssen, uns vertrauen müssen. Ne? Die Liebe hat keine Angst. Nee, auch das trifft nicht zu mir zu. Vers 4, wer den Verworfenen als verächtlich ansieht. Und damit meint die Schrift auf keinen Fall, das würde sich mit der Bibel widersprechen und mit dem, was Jesus gesagt hat, auch den Sünder zu verachten, ne? Zu sagen, Heide. Ich werfe doch nicht meine Perlen vor der Säue, sondern die Sünde zu verachten. Jesus hat den Sünder geliebt. Jesus ist zu den Sündern gegangen. Aber was er verachtet hat, das war die Sünde, die Gesetzlichkeit, all diese Gedanken, die nicht Gott waren, all diese Sachen, die das Gegenteil von Gerechtigkeit sind. All diese Gedanken und die Aussprüche, die gegen Gottes Heiligkeit sind, gegen die Liebe sprechen, all das, was nicht Gott wohlgefällig ist. Und im neuen Leben, wenn wir ein neues Leben empfangen, dann ist es klar, dass wir, sagt ja Jesus, dass wir uns selbst sterben, dass wir unser Leben verlieren müssen, um Neues zu kriegen. Ne? Und da gehört natürlich mit dazu, dass man auch das, wo man merkt in seinem Leben, dass es nicht Gott entspricht, beziehungsweise einen fernhält, die Gerechtigkeit zu üben und das Gute zu tun, was Sinnvolles zu machen, seine Zeit nicht zu verschwenden, ne, dass man das auch mit einer geistlichen Perspektive sieht und sagt nee, das gehört nicht in mein Leben rein. Oder nee, das ist jetzt nicht wichtig. Ne. Auch bei mir gefehlt. Aber die ehrt, die den Herrn fürchten. Wie oft habe ich schon einen Bruder und eine Schwester gerichtet, ohne sie wirklich zu kennen? Ne? Schon vom Optischen her oder vom Hörensagen. Ne? Aber Jesus sagt, nee, so soll das überhaupt nicht sein in der Gemeinde. So, und selbst die, die andere Ansichten haben zu Gottes Wort, sagt Gottes Wort, selbst die werden, wenn es dran ist und wichtig ist, wird Gott ihnen das zeigen. Also wer bin ich denn, dass ich sage, dass sie schlecht sind? So. Nee, ganz im Gegenteil. Die Schwachen im Leib, so, die soll man unterstützen. Die soll man erbauen. Ne? Dann soll man selber schwach werden in dem Moment, so, um dort nicht irgendwie einen Anstoß zu bringen, Spaltung zu bringen. Ne? Wie oft habe ich schon verachtet, ne? Nicht geehrt. So. Aber Jesus sagt so, nee, ihr sollt euch den einer, den anderen höher achten als sich selbst. So. Egal. Paulus hat gesagt, so, der kannte das Zwischenmenschliche. Das war auch so ein Einzelbrötler. Und der hat gesagt, so, ertragt euch. Ich habe das gelesen, das Wort ertragt einander, so, und wusste genau, was er meinte. Ich dachte sofort so, ja, das kenne ich. Manchmal muss man sich einfach ertragen. Manchmal mag man sich nicht oder manchmal nervt es einfach, aber man muss sich halt einfach ertragen. Warum? Weil Jesus in jedem von uns ist. Aber wenn ich euch nicht ehre oder irgendjemand anderes in Görlitz, egal ob mir die Gemeinde passt oder nicht, egal ob mir da Doktrinen gefallen oder nicht, wenn jemand sagt, Jesus Christus ist für meine Sünden gestorben, dann ist er von Neuem geboren, wenn er seinen Herrn nachfolgt. Da ist es egal, welcher Name er trägt. Und wenn ich den nicht ehre, dann sehe ich Jesus nicht in mir und ich verpasse einiges. Wer, wenn er etwas zu seinem Schaden geschworen hat und es dann noch. Achso, der darf dort wohnen, der etwas zu seinem Schaden geschworen hat, aber es trotzdem hält. Auch da habe ich oft gefehlt. Jesus hat gesagt, ein Ja ist ein Ja, dein Nein ist ein Nein, ansonsten sag nichts. So. Und wenn ich ein Versprechen mache und ich merke, oh, es ist ja doch schwerer als ich dachte, kostet mir zu viel, ist zu viel Schaden für mich, ne, dann muss ich da durch. Ja ist ja. Ne. Aber es ist nicht nur das, es ist auch die Nachfolge. Ne. Wie ich vorhin gesagt habe, ich musste immer dran denken, was Jesus gesagt hat. Wer sein Leben verliert, der wird. Der wird es gewinnen, genau. Danke. Gewinnen hat es gefehlt. So. Also wer sein Leben um meinen Namen verliert, der wird es gewinnen. Ne? Ihr müsst euch täglich sterben. Das sind Sachen, die habe ich schon millionenmal gehört. So. Na, vielleicht nicht so oft, aber schon sehr oft. Ne? So. Und trotzdem kommen sie immer wieder, so, weil ich sie noch nicht anscheinend so richtig verstehe. Ne? So. Es hört sich so simpel an, aber da steckt so viel dahinter und so viel Bedeutung. Ne? So. Und es ist doch klar, ich muss mein Leben. Habe ich Jesus gegeben und er hat mich umgebracht, er hat mich getötet. Ich bin zu Jesus gekommen und er hat gesagt, ja, ich töte dich jetzt. Und dann hat er mich umgebracht, ne? Und dann hat er mich neu gemacht, eine neue Kreatur. So, hat das eine mit dem anderen ersetzt. So, also habe ich mit dem Alten überhaupt nichts mehr zu tun. Und da will er mich auch nicht mehr haben, dafür hat er mich nicht freigemacht. Ne? Sondern in dem Neuen soll ich jetzt sein. Und diese Nachfolge Jesu, dieses Leben in Jesus, dieses in Jesus sein, um Früchte zu bringen. Ne? Ich soll ja nicht nur in Jesus sein, um in Jesus zu sein, sondern ich soll Nutzen haben für ihn. Ne? Ich soll Früchte bringen. So, für andere, nicht für mich. So, und für ihn. Er ist der Weingärtner. Ich bin eine Rebe. Unbedeutend, aber nicht für Gott. Ne? Aber trotzdem. Bin ich Nutztier, ein Sklave, ein Knecht, ne, bin erkauft. Ich bin Ochse in seinem Schlitten. Ich bin Werkzeug in seiner Hand. Ich bin Ton in seiner Hand. Ne, ich bin Gefäß. Er bestimmt, was reinkommt. Ne, ob ich nun Klo werde oder eine Tasse. Es liegt an ihm. Ne. Und das ist doch das, was halt so schwer fällt, ne, in der Nachfolge, so in diesem christlichen leben, in diesem wirklichen Leben. In diesem, wir sind nicht von der Welt, wir sind nur hier Gäste, wir sind nur Wanderer, die jetzt nach Hause gehen sollen. Wir haben mit dem allen gar nicht mehr zu tun. Ne? Und das geht so tief und ich merke in der Nachfolge, ja, da ist es manchmal Schaden für mich, meine Bequemlichkeit oder meine Unterhaltungsdrang oder meine Faulheit oder einfach mein Ich so zurückzunehmen, mir zu sterben und zu sagen, ich gehe runter und stehe den ganzen Tag hier im Café, um Leute zu bedienen. In der Hoffnung, dass jemand irgendein Gespräch anfängt oder ich ein Gespräch anfangen kann über Gott. Das ist mein Plan, das ist meine Berufung, da muss ich sein. Aber manchmal scheint es mir so ein Schaden, ne? Oder auf Fußball zu verzichten, um zum Gottesdienst zu gehen, ne? Es fühlt sich an wie ein Schaden, wie ein Verlust, wie ein Opfer, ne? So wie, oh, wenn ich das mache, dann verpasse ich was, ne? Und trotzdem sagt er, wer sein Leben verliert, der gewinnt wirklich was. Aber wer sein Leben behält, so wer festhält an seinen Wünschen und dem, was ihn so, ne? Was ihm als wertvoll gilt, in seinen Augen, was Gewinn ist so wichtig, wer daran festhält und nicht mir dient und mir nachfolgt, ne, und in meinem Willen steht, der hat nur Verlust. Ne. Und er sagt ja, geben ist seliger denn nehmen. Also bewege ich meinen faulen Hintern runter und stehe hier. Ne. Aber es ist doch so, auf der einen Seite möchte ich hier unten sitzen, euch dienen im Wort. Und auf der einen Seite genieße ich das, in Gottes Wort zu sein. Und ich meine, ihr müsst hier nur 40 Minuten sitzen, die Predigt anhören. So, und ich sitze da 12 Stunden dran und habe die, was weiß ich, wie oft den Text gelesen. Ne? Da habt ihr es doch ziemlich gut. Weil für mich ist es noch anstrengender, im geistlichen Kampf zu stehen, um mich zu konzentrieren darauf und dran zu bleiben und nicht zu sagen, ah, ich spiele noch eine Stunde. So, warum mache ich das? Um euch zu dienen. So, für mich ist es manchmal das Gefühl wie, oh, ich würde aber lieber das andere machen. Ich würde aber lieber jetzt nicht den Leuten dienen. Ich würde jetzt lieber nicht meine Zeit opfern. Ich möchte lieber spielen. Ich möchte lieber mich ausruhen, schlafen. Ich möchte lieber, ich möchte jetzt nicht beten für denjenigen. Ja, du legst mir die aufs Herz, aber ich mag jetzt nicht so. Ich möchte lieber meins machen. Also ist es für mich in dem Moment Schaden. Aber ich habe mich entschieden, für Jesus Christus zu leben und ich habe mich dafür entschieden, euch zu dienen. Also nehme ich den Schaden in Kauf und verzichte auf mein Leben, um es euch zu opfern. Und so ist es doch, oder? In der Nachfolge. So, wir dienen einander und wir dienen draußen als Licht. So, und für uns ist es oft manchmal kostbar, was wir aufgeben. Ne? Aber wenn ich dann hier sitze und der Gottesdienst ist vorbei und ich habe gepredigt, selbst während der Predigt, so, und dann sitze ich da und denke, so, es hat sich voll gelohnt. So, ich bin voll beschenkt. Ich gehe hoch und denke manchmal, war anscheinend keine tolle Predigt, aber ist egal, weil ich bin total begeistert und ich denke so, für mich war es echt toll und danke, Herr. So, ne? Wenn ich ins Café gehe und die Leute kommen und da bauen sich Freundschaften oder da kommt ein Gespräch, dann das ist Gewinn. Ich gehe nach Hause und ich denke so, das hat sich gelohnt, so nicht das zu tun, was ich jetzt am liebsten tun will. Ne? So, sein Leben aufzugeben, um das Leben Jesu in Empfang zu nehmen, ist Gewinn. Und der Gerechte, der bei Gott wohnt, der muss das zu 100% machen. Und das kann ich nicht. Weil oft sage ich zu Gott nein. Oft sage ich, hier geht es ja nicht nur um Versprechen, die man tut, sondern auch um Verantwortung, die man bekommt. Und wir alle sind berufen und erwählt. Ne? Und wenn ich meine Verantwortung nicht nachkomme, weil es für mich Schaden ist, das zu tun, weil ich lieber was anderes machen will, ne? Dann habe ich schon gefehlt. Und ja, auch in dem Bereich fehle ich total. Geht's weiter. Wer darf noch bei Gott wohnen, mit ihm Gemeinschaft haben? Wer sein Geld nicht um Wucherzins gibt. Wer nicht habsüchtig ist, wer sich nicht bereichert, wer nicht auf Kosten anderer zum Wohlstand kommt, wer sich nicht auf Kosten anderer bereichern will. Ne? Es gibt so Menschen, die müssen immer die Besten sein, immer das Meiste haben. Die können es nicht ertragen, wenn jemand ein Lob kriegt. dann kommen sie gleich und sagen, dass sie Tolles gemacht haben. Ne? Oder dass sie das genauso gut können. So, oder ihnen genauso passiert ist. So, ne? Und ich finde, der Vers ist auch wichtig für Geschäftsleute. Ne? Es gibt ja auch Christen, die ein Geschäft haben. Und Christen, die arbeiten. Ne? Und Gott sagt, und Gott sagt hier, mein Volk, das mit mir zusammen ist, das mir gehört, so, und das verlangt nicht so viel Maximalgewinn, wie es möglich ist, wie es die Welt tun soll. So, sondern entscheidet gerecht, fragt sich, okay, wenn ich Kunde wäre, wie viel fände ich okay für die Ware? Zu geben ist selig oder nehmen, auch in dem Bereich. Ne? Wir, egal ob wir Geschäftsleute sind oder nicht, und nur mit unserer Verantwortung in unserem Leben investieren und verlangen. Wir dürfen eine andere Perspektive haben. Wir können wissen, Gott wird für mich sorgen, auch für mein Geschäft. Wenn ich kann ihm auch nebenbei einfach vertrauen. Und auch als Kunde, und das betrifft mich eher, heißt nicht, dass ich ein Geschäftsführer zwingen muss, so weit runterzugehen, dass du überhaupt nicht mehr verdienst. Ne? So. Nee, wir sollen gerecht sein und zu überlegen, okay, wenn ich an einer anderen Stelle wäre, was wäre vernünftig? Was wäre dann okay für mich? Und dann reicht das. So lieber so sein Geld verdienen, als nur drauf zu sein, das Maximalste zu erreichen und zu bekommen. Ne? Jesus ist so nicht. Auch da fehle ich. Und zum Letzten, keine Bestechung annimmt gegen den Unschuldigen. Auch da fehle ich. Dieses Beispiel kann ich nicht bringen. Nee, das lasse ich auch lieber. Ich glaube, ihr wisst, was gemeint ist, oder? Fällt gerade nicht vernünftig ein. So, nicht auf Kosten anderer sich bereichern. Nicht auf Kosten anderer die Gerechtigkeit und die Wahrheit verdrehen. Nicht auf Kosten anderer oder weil ich mehr davon habe, die Wahrheit biegen. Ja. Auch wir als Gemeinde werden oft in solche Situationen kommen, wo es irgendeine offene Tür gibt. Jedenfalls sieht sie offen aus, aber wir müssen Kompromisse machen, ja, damit wir auch reingehen dürfen. Ja. Aber auf Kosten der Wahrheit und auf Kosten unseres Ansehens, ne, auf Kosten von Ruhm oder von Geld oder von irgendwas anderem, was uns besticht, was uns wertvoll scheint, ne? Was uns Nutzen bringt irgendwie. Wir dürfen nicht auf Kosten von anderen oder von der Wahrheit irgendwie uns bereichern. Gott macht das nicht. Jesus hat lieber verzichtet. Ne? Und auch da habe ich gefehlt, schon oft. Und wenn es nur auf Kosten war, dass man mich mag. Wer dies tut, wird ewiglich nicht wanken. Ich kenne echt nur einen Menschen, der auch zu 100% hier reinpasst. Nuklear. Wer sonst? Jesus. Ne? Der Retter für Israel. Der Retter für Gottes Volk. Auf den David wartete. Ne? Nur er ist der in der Stiftshütte am Tempel auf dem Berg Zion ist im Himmel. Ne? Der nicht wankt. Er ist der, den ich beobachte und erforsche und bis ins kleinste Detail in der Bibel, wo ich denke, dein Leben war dir total egal. Ne? Und da denke ich nicht ans Kreuz, weil das ist nur so eine Momentaufnahme, ne? Mit viel Schmerzen und so weiter. Und wo er die Sünde dann getragen hat, ist klar, aber die 33 Jahre bis dorthin zum Kreuz, ne? Dieses ständige Bewusstsein, ich bin da, um zu sterben. So, dieses Beharren in seiner Gerechtigkeit. Ne? Er wankt nicht zur linken Seite und er wankt nicht zur rechten Seite. So ein Jesus ist immer gleich, egal in welchem Alter. Er läuft mit Ruhe dadurch. Er steht zur Wahrheit. Ne? So, wenn ich mir die Liste hier ansehe, denke ich an im 1. Korinther 13, an das Hohelied der Liebe. Ne? So, das ist doch die Liebe, oder? Zur Wahrheit stehen, so ein gütig sein. Habe ich vergessen. Ist egal jetzt. So, aber wenn ich mir das hier angucke, dann denke ich nur Jesus. Jesus. Jesus hat die Wahrheit gesagt, ob es den Leuten gefallen hat oder nicht. Nicht, weil er darüber nachdenken musste oder weil er wusste, was die Wahrheit ist, sondern weil er die Wahrheit war. So. Da brauchte er nicht nachdenken. Er hat geredet und das, was kam, das war er. Ne? Das war Gerechtigkeit und Heiligkeit und Wahrheit und Güte und Milde und Sanftmut. So. Das war er. Ne? So. Er hat niemanden zu klein gemacht. Ne? Selbst seine Feinde hat er mit Respekt behandelt. Er hat zwar nicht die Wahrheit verdreht, sondern hat gesagt, du bist ein Natternbrut, ne, oder zu deinen Jüngern Satan hinter mich, Sohn, ne, du liegst hier gerade falsch und redest gerade nicht mit Gottes Worten, Sohn, aber selbst da hat er sich trotzdem wieder Zeit genommen für seine Feinde, hat sie ihn erklärt, ne, Sohn. Jesus war der in Unschuld gewandelt ist, Sohn. Jede Sekunde seines Lebens, Sohn, hätte er dir ausbreiten können. Jesus hat 3 Jahre bei seinen Jüngern gelebt. Und für keine Sekunde hat er sich geschämt. Für keinen einzigen Gedanken. Und ich stelle mir dann meinen Jesus vor und ich denke mir so, Mensch, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass jeder Gedanke, den man hat, jeder einzelne rein ist und gut ist und gerecht ist. Jeder einzelne Gedanke, dass da nicht einmal irgendwas ein komisches Gefühl ist oder so, sondern es ist immer Frieden da, es ist immer Ruhe da. Du schließt deine Augen und du siehst Herrlichkeit. Ne? So, du denkst nach und das ist alles Liebe, so, und Wahrheit. So, alles, was du anguckst, so, ist rein. Ne? Jesus hat die Frauen nicht angeguckt wie Frauen, sondern wie Menschen. Ne? So, er hat die Menschen angeguckt und nicht angeguckt nach reich, arm, fett, hässlich, stinkt, so ein oder ist hübsch, so ein, ne? Sondern er hat sie angeguckt und hat gesagt, verlorene Schafe. Oh Mann, die brauchen Hirten. So ein, ich kann mir nicht vorstellen, Jesus zu sein. Ich kann mir nicht denken, wie er denkt oder wie er fühlt. So ein, und doch können wir es stückweise doch immer mehr. Und deswegen, ich bin so dankbar, weil wir haben das nicht verdient. Das ist einzig und allein Gnade. Das, was Paulus gesagt hat, so, ne, das ist nur Glaube. Das ist Jesus. Das ist Gnade. Das hat überhaupt nichts mit uns zu tun, weil wir haben schon lange verloren. So, ne, so, wir können nicht bestehen. Auch jetzt nicht. So, von daher gebührt ihm die Ehre und den Lob und der Dank und der Preis. Ne, er hat für alles bezahlt. Und ich kenne das doch. Bin ich im Geist, ne? Wie Paulus sagt, diese zwei Personen, bin ich im Geist so und in meinem Gott und ich gucke auf ihn und ich laufe im Geist und ich, ne, auf diese Laufbahn und ich sehe nur aufs Ziel und ist mir egal, was links und rechts ist, ich drehe mich gar nicht um, weil ich der Erste sein will, ne? So, wo ich hinfalle und gleich wieder aufstehe und weiterrenne, so, ist egal, ob die Knie bluten, ob es weh tut. So, ich schaue einfach weiter, weil da ist ein Ziel, meine Krone und ich möchte diesen Kranz da haben, ne? Wenn ich in der Phase bin, im Geist bin, so dann ist es herrlich. Jetzt habe ich den Faden verloren. Aber wenn ich in dieser anderen Person bin, ah ja, stimmt. Ne, in der Phase sehe ich Gott. Ich weiß, der ist da. Ich weiß, er guckt auf mich. Ne, und ich weiß, er ist mit mir. So. Aber ich kenne auch dieses, wo ich sage, oh, heute trainiere ich nicht, habe keine Lust. Wo ich aufhören zu rennen. Wo ich stehen bleibe, wo ich anfange, kurzzeitig nach links und rechts zu gucken, ne? Dann anfange, nach hinten zu gucken und zu denken, ja, was war da, ne? Wo ich anfange, wieder in der Welt zu hocken, so, wo ich dann im Kreis der Spötter sitze, wo ich dann nicht mehr rauskomme, wo ich wieder in der Welt zu Hause bin und mich Gott fremd fühle. So, da ist es doch, dass Gott da auf mich sieht und in dem Moment nicht mein Rufen hört, ne? Nicht mein Warten auf ihn. So. Ich bin so dankbar, dass Jesus uns freigemacht hat, sodass wir bei ihm sein können. Eine Sache möchte ich noch lesen, das ist in Hebräer. Eine Priazin. Vers 23. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Ah ne, das war's nicht. Da ging es ums Wanken. Hebräer 13, Vers 9. Lasst euch nicht von vielfältigen und fremden Lernen herumtreiben. Ja, denn es ist gut, dass das Herz fest wird, was durch Gnade geschieht, nicht durch Speisen, von denen, die keinen Nutzen hatten, die mit ihnen umgingen. Wir haben einen Opferaltar, von dem diejenigen nicht essen dürfen, die der Stiftshütte dienen. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut für die Sünden durch den Hohepriester in das Heiligtum getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige, die suchen wir. Und durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wohlzutun und mitzuteilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Ich fand es so schön, als ich es heute gelesen habe, so ein, ne, wie der Schreiber sagt, so ein, lasst uns zu Jesus rausgehen und seine Schmach tragen. Lasst uns ihm nachfolgen, lasst ihn so werden, lasst uns so werden, wie er war, hier auf Erden. Er hat auf alles verzichtet, was ein Mensch ohne Gott zusteht. Aber wir sind ja jetzt Priester, wir sind ja Auserwählte und Berufene. So, wir haben ein ganz anderes Schicksal bekommen. So, uns steht es nicht mehr zu, alles zu empfangen und zu nehmen, was ein Mensch ohne Gott sich nehmen kann oder empfangen kann, sondern lasst uns rausgehen und nachfolgen. Ne? Und ich meine, Jesus hatte Zeiten, da hat er ein Kopfkissen gehabt und dann gab es Zeiten, da hat er keins. Jesus hatte Zeiten, da hat er in einem Haus gewohnt und Jesus hatte Zeiten, da hat er im Dreck geschlafen. Ne? Da hatte keinen Platz. Jesus hatte Zeiten, wo er warmes Essen bekommen hat, bei Mama zum Beispiel oder sonst wo, im Gartenhaus. Aber Jesus hatte auch Zeiten, wo es nichts zu essen gab. Ne? Jesus hatte Zeiten, wo er Ansehen hatte. Aber Jesus hat auch Zeiten, wo er unter Menschen musste, die ihn nicht angesehen haben. Jedenfalls nicht positiv. So. Weißt du, und das ist es nun mal. Unsere Zeiten ändern sich. Und Paulus sagt auch, ich kenne Zeiten, da bin ich reich. Und ja, ich kenne es auch, arm zu sein. Ne? Ich kenne Zeiten, da bin ich satt. Und Zeiten, wo ich Hunger habe. Zeiten, wo ich verfolgt werde. Und Zeiten, wo ich Frieden ist. Ne? So ist es halt mit dem Nachfolger Jesu. Ne? Paulus sagt, ja, der ist wie ein Wind. Kommt und geht und keiner weiß wohin. Ne? So ist ein Mensch im Geist. So ein, geleitet von Gott. Ne? So ein, der einen nach da treibt und nach da in die Situation und in die. So, manchmal ist es leicht und manchmal ist es nicht so leicht. Ne? Also, und ich lese das hier und ich fühle mich berührt und ich denke, ja, das möchte ich doch. Ich möchte rausgehen. Ich verkrieche mich so gern in meinem christlichen Leben. So. Aber nee, er sagt so, nee, geht raus. Da ist Jesus zu finden. Ja. Nicht in eurer Bequemlichkeit, nicht in eurem Haus, nicht in eurem Schutz, sondern draußen ist er zu finden. Und da draußen will er euch haben. Ja. Geht da raus, denn hier hast du keine bleibende Stadt, hier bist du nicht zu Hause. Sondern du suchst die zukünftige und die ist hier nirgendwo zu finden. Geh raus aus deinem bequemen Leben und geh in die Welt. Geh raus. Er hat dich rausgeschickt. Bleib draußen. Such nicht die Bequemlichkeit und deine Sicherheit, sondern dieses neue Leben ergreif. Ne? So habe ich letztens irgendwo gelesen. Ergreif das ewige Leben. Ne? Paulus sagt das ständig. Super gerne. Und ich liebe das. Weil was ergreifen ist wirklich zu ergreifen. So ein Festhalten, nicht mehr loszulassen. Ne? So ein zu haben, jetzt habe ich dich. So wie ich manchmal hinter unseren Fliegen hinterherrenne oben, ne? Oder Mücken. So ein, wenn ich eine ergreife, freue ich mich. Und dann ist platt. So ein, ja. Und so auch hier, so ein, geht raus. Geht raus aus eurem Lager, was nicht euer Zuhause ist. So ein, und tragt seine Schmach. So, tragt das Leben, das er gelebt hat für euch. Und lasst Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Und das ist eben, bin ich zu Hause, bin ich in meinem bequemen Palast so und bin ich in meinem weltlichen Leben so und dann denke ich halt nur, denke ich nicht viel über Gott nach manchmal, ne? Dann bin ich nicht bereit, so rauszugehen, was zu opfern. Dann juckt es mich und ich denke so, oh nee, das ist mir zu viel. Da will ich nicht noch mehr von haben, ne? So. Aber er sagt hier, du sollst nicht jammern und du sollst nicht dich selbst bemitleiden dein Leben lang, so. Du sollst dich freuen. So, du kannst dich freuen. Denk nicht, was du gerade nicht hast, sondern denk drüber nach, was du hast. So, denk dran, was für einen Gewinn du hast. So, lobe beständig. Das ist ein Opfer, das Gott gefällt. Ein Opfer. Mein Lob ist nicht mein Opfer, dass ich rausgehe und anderen erzähle. Ist nicht das ein Wohlgeruch für Gott, so, wenn ich ihm diene in der Gemeinde. So, wenn ich mich selbst verleugne, das ist ein angenehmes Opfer für meinen Gott, dass ich beständig lobe, dass ich beständig ihm Ehre gebe, heißt das. Dankbar bin, weiß, dass ich was hab, wofür ich dankbar sein kann, sonst würde ich ja nicht loben. Die Frucht der Lippen, dass ich es laut mache. In meinem Herzen, in meinem Kopf, da ist es leise, nur ich kann es hören, um Gott. Aber die Frucht der Lippen, das ist was ihr ernten könnt. Was ich von euch ernten kann, ne? Was Fremde ernten können, das was man hat, was man Praktisches, was Aktives, was Lautes. Damit soll ich ihn loben, laut, hörbar, sichtbar, in seinem Namen bekennen, wohlzutun und mitzuteilen. Und wenn ich Licht bin und Jesus lebe und auslebe, dann bin ich genauso ein Segen für andere, wie er es war für die Menschheit. Jesus ist rausgegangen, hat sich nicht geschämt, sondern er hat gelobt und gepriesen. So ein Jesus hat laut verkündet, was er weiß. Jesus hat sich mitgeteilt. So ein, ne? Und die Leute haben ihn gesehen und haben gedacht, das habe ich noch nie gehört, sowas. Solche Worte. Ne? Sie haben seine Liebe gesehen und die Wunder, die er getan hat. So ein, sie haben das Licht erblickt und haben gesagt, wow, der ist anders, dem folge ich mal nach. Hey, Jesus ist in der Stadt. Oh, hin. Pff. Ne? Wäre Jesus ruhig gewesen wie ich manchmal, so ein da Spielo kommt. Na, okay. Schön. Ich schau mal über Dieter Bohlen an. So ein, weißt du, Jesus war laut. Und das sollen wir sein. Das ist ein Lob für Gott. Ne? Wohlzutun. Ich darf Menschen jetzt wohltun. Und ich merke das. Ich rede mit Leuten, selbst die nicht an Gott glauben, so ein. Aber ich erzähle von Jesus und von meinem Glauben, meiner Liebe und Hingabe. Und das ist manchmal wirklich, ja, ein Opfer. Das ist manchmal sogar, wie stand es im Psalm? Schaden. Fühlt sich so an, wie mich zu überwinden, jetzt mich zu äußern. Aber ich denke so, nee, ist egal. Und selbst wenn es für mich jetzt Schaden ist und der denkt, das ist ein Knallkopf, so ein, ich erzähle. So. Weil es kommt nichts leer zurück. Und du merkst, dass das denen auch wohltut, Wahrheit zu hören, über Jesus zu hören, neue Perspektive zu kriegen, die niemand ihnen vorher erzählt hat. Zu erfahren, dass es wirklich eine ganz andere Seite gibt. So, und dass sie diese Seite erleben dürfen, dorthin dürfen. So, zu hören, dass es wirklich einen Schöpfer gibt, der sie kennt und versteht, das wissen viele nicht. Für viele ist Gott Energie oder irgendwas Spirituelles oder irgendwas, was man in die Tasche nimmt und wenn man es braucht, dann holt man es raus. Ne? Und ich war bei mir genauso. Ich habe immer an irgendwas Göttliches geglaubt, so, aber das hatte kein Gesicht und keinen Namen. Ne? Und keinen Charakter. Ich kannte diesen Gott nicht. Ich wusste nur, ja, irgendwas wird da sein müssen. Und der, der mir erzählt hat, der hat mir so wohlgetan. Und ich bin mein Leben lang Moritz Böttger dankbar. Mein Leben lang. Und doch die Ewigkeit werde ich ihm dankbar sein, weil er derjenige war, der erzählt hat von Gottes Schönheit. Er war der, der die Schmach und auch den Verlust, weil er hat ja Zeit investiert, für nichts achtete und mir irgend so einen durchgeknallten Typ von diesem anderen Weg zu erzählen. Und ich habe ihn gehört und ich wusste in dem Moment, das ist ein anderer Weg. Das ist genau das, wonach mein Herz sich sein Leben lang gesehnt hat. Das ist genau der Ort, wo ich hin will. Das ist zu Hause. Genau. Und ich habe es gehört, diese Worte der Wahrheit, so diese Worte, die hier drin stehen, die für uns so alltäglich und normal schon sind. Und ich dachte in dem Moment nur, das weiß ich alles schon irgendwie. Mir hat es nie jemand erzählt, aber das war für mich sofort wie, das kenne ich, so ist es. Und als ich gesagt habe, und ich kann den Weg auch gehen, ich den Weg gegangen bin, wusste ich sofort, ich bin zu Hause. Dafür bin ich gemacht. Für diesen Gott. Und ich möchte genauso wohltun und mich mitteilen. Und entweder behalte ich diese Schätze für mich, oder ich gebe es. Und ich bin hier nicht mehr zu Hause. Es geht nicht mehr darum, ob ich gefall oder nicht, sondern es geht darum, dass andere errettet werden. Und ich bete in letzter Zeit jeden Tag zu Gott so, und gib mir ein evangelistisches Herz. Gib mir ein Herz, das sich wirklich ausstreckt. So ein Herz, das nicht zufrieden ist mit, ah ja, ist halt keine Tür aufgegangen, gut. Sondern nee, ich bin berufen, um zu zeigen, um zu zeugen, um zu geben. Ich bin berufen, um zu dienen. Und ich bin auch berufen, um verlassen, um zu verlassen. Und zwar mein altes Ich. Um zu verlassen mein Leben. Um zu verlassen mich selbst. Ich bin berufen und erwählt, um zu loben. Um zu preisen. Um anzubeten, den, der alles gemacht hat. Und ich bin berufen, um Heiligenwandel zu haben. Nicht zu sagen, ja, dieser alte Mensch, der ist noch da, also gebe ich mich dem hin und bleibe, wie ich bin. Ich bin auch berufen, mehr und mehr wie er zu werden. Und das tut gut, das befreit. Ohne das, wenn ich aufhöre, dem nachzugehen, dann werde ich müde und dann wird es mir zu viel. Dann habe ich nur noch mich und das ist qualhaft. Ich deprimiere mich und mache mich traurig. Da ist nicht viel Hoffnung, nicht viel Freude da, nicht viel Lob. Aber gebe ich mich Gott hin und vertraue ihm und lasse mich einfach fallen, dann ist da Lob da und Freude und Hoffnung und Zuversicht. Diese Festung, dieser Schutz, dieses Zuhause. Denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Und ja, ich möchte meinem Gott wohl gefallen, genauso wie ihr. Von daher, lasst uns nicht auf uns vertrauen, sondern weiter beständig verharren, auf unseren Herrn und ihn suchen und wachsen. Herr, ich bitte dich, dass du einfach weiter da bist. Ich möchte so beständig sein wie du, nicht wanken, weder zu linken noch zu rechten, weder nach vorne noch nach hinten. Ich möchte in deiner Gnade stehen und gehen, aber ich möchte auch verändert werden und nicht zufrieden sein. Manchmal scheint es mir so viel Verlust, mich aufzugeben und deinen Willen zu tun. Und es tut mir leid, aber ich danke dir auch, dass du mich willst, dass du uns alle hier willst, dass du uns hältst, dass du uns nicht aufgibst. Ich danke, dass wir bei dir wohnen dürfen und dass wir durch dich Gemeinschaft haben dürfen mit diesem großen, mächtigen, allmächtigen Gott. Dass du mich dein eigen nennst. Ich danke dir für Gemeinschaft. Ich danke dir, dass du mich immer mehr in dieses Bild der Liebe veränderst. Ich möchte mehr geben von mir und ich möchte alles geben am liebsten. Bitte gib uns ein Herz, das bereit ist und willig ist und nicht anders kann als von dir zu zeugen, ganz laut. Dass sich nicht schämt um dich, nicht schämt für die Wahrheit, sondern dass stolz darauf ist, ein Unterschied zu sein zu dem, was die Welt zu bieten hat. Die bekennen, dass es einen anderen Weg gibt. Ein Weg, der ganz anders ist. Wo nichts der Welt gleicht. Dass du ganz anders bist. Und daher gib uns die Furcht vor dir her, dass, ja, dass wir dich mehr fürchten als die Menschen und unser kleines Leben hier. Das sind die paar Jährchen. Aber ich danke dir auch für den Segen, den wir haben, für die Geschenke, die wir haben. Für Familie und für Arbeit und für Essen und für eine Wohnung und Autos und was auch immer du jeden von uns hier gibst. Ja, wir haben wirklich genug. Und danke, dass wir nicht auf der Straße leben müssen, in ständiger Verfolgung, sondern danke für die Regierung, dass wir so frei sind, so zu erzählen, so frei sind, dich zu leben. Ja, dass wir nicht fürchten müssen, vors Gericht zu kommen, zu sterben oder ins Gefängnis zu kommen, nur weil wir dich lieben. Und wir wollen, dass andere dich auch lieben. Ja, ich bitte dich, dass es lang so bleibt, dass wir vielen erzählen können noch von dir. Und ich bitte dich auch für uns als Gemeinde hier, dass du uns reife machst, dass du uns fähig machst, Fleisch zu essen und Fleisch zu geben. Dass du uns fähig machst, dein Herz und deine Augen zu kriegen, die sich einfach danach sehen, nach dem Verlorenen. Ja, bitte mach die Türen auf, Herr. Und in uns muss es anfangen. Ich kann dir nicht viel geben, aber das, was ich habe, das bin ich bereit, dir zu geben. Mehr. Ja, lass es mehr werden. Ich danke dir. Amen.